Sie hören eine Get Abstract Zusammenfassung von Eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Ist das Universum von Gott erschaffen worden? Sind Zeitreisen möglich? Kann man aus einem schwarzen Loch entkommen? Wie weit sind wir von einer einheitlichen Theorie zur Erklärung aller Vorgänge im Universum noch entfernt? Mit solchen Fragen und Themen an den Grenzbereichen der theoretischen Physik beschäftigt sich Stephen Hawking. Er nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die Raumzeit zwischen allgemeiner Relativitätstheorie und Quantenmechanik. Eine höchst anregende Lektüre für Wissenschaftsfans. Statt einer großen, übergreifenden Theorie des Universums gibt es bis heute nur Teiltheorien. 1929 entdeckte der amerikanische Astronom Edwin Hubble, dass das Universum sich ausdehnt, woraus man schließen kann, dass es irgendwann unendlich klein und dicht gewesen sein muss. Damit war die Theorie vom Urknall geboren. Doch was mag vor dem Urknall gewesen sein? Wie begann das Universum? Hat es einen Schöpfer? Und wie wird es dereinst enden? Trotz aller Anstrengungen und Erkenntnisfortschritte ist es der Wissenschaft bislang nicht gelungen, eine umfassende Theorie zur Erklärung des Universums zu entwickeln. Bis zu einer solchen Quantentheorie der Gravitation bzw. einer großen vereinheitlichten Theorie, auf Englisch Grand Unified Theory, kurz GUT, ist es wohl noch ein weiter Weg. In der Zwischenzeit behilft sich die Wissenschaft mit zwei Teiltheorien, der allgemeinen Relativitätstheorie für Phänomene im Makrobereich sowie der Quantenmechanik für solche im atomaren und subatomaren Bereich. Raum und Zeit sind nach der allgemeinen Relativitätstheorie keine fixen Größen, sondern beeinflussen einander. Da im Universum alles in Bewegung ist, gibt es keinen absoluten Ruhe- oder Bezugspunkt. Daher lässt sich kein Koordinatensystem definieren, das jedem Objekt im dreidimensionalen Raum eine eindeutige Position zuordnet. Nimmt man die Dimension Zeit dazu, wird es noch schwieriger. Tatsächlich sehen wir von jedem Gegenstand nur den Zustand, den er hatte, als der Lichtimpuls, der uns jetzt erreicht, von ihm ausging. So ist die Sonne 8 Lichtminuten von uns entfernt. Wir sehen also jetzt, wie sie vor 8 Minuten aussah. Würde sie genau jetzt erlöschen, bekämen wir das erst in 8 Minuten mit. Das Licht von Galaxien, die Millionen Lichtjahre entfernt sind, zeigt deren Zustand vor eben diesen Millionen von Jahren. Ein Blick weit in die Vergangenheit. Die Lichtgeschwindigkeit ist in der allgemeinen Relativitätstheorie eine zentrale Größe. Kein Objekt kann Lichtgeschwindigkeit erreichen. Außerdem ist sie für einen Beobachter immer konstant, egal wie schnell und in welche Richtung er reist. Allerdings ergibt sich aus Albert Einsteins Formel E gleich mc² folgendes. Je schneller ein Beobachter oder Objekt sich bewegt, desto größer wird seine Masse und desto langsamer läuft die Zeit für ihn oder das Objekt. Die Raumzeit ist also dynamisch. Und je größer die Masse eines Objekts, desto stärker krümmt es Raum und Zeit. Bei einer Sonnenfinsternis können wir einen Stern sehen, der eigentlich hinter der Sonne steht, weil die Sonne sein Licht durch ihre Masse ablenkt. Ein weiteres Phänomen, das aus Einsteins Theorie folgt, ist, dass die Zeit auf einem relativ leichten Satelliten in dem Orbit der Erde schneller abläuft als etwa auf der Erde selbst mit ihrer größeren Masse. Praktische Bedeutung erhält dieser Effekt bei der Satellitennavigation. Würde man ihn nicht berücksichtigen, kämen bei Positionsberechnungen Abweichungen von mehreren Kilometern zustande. Im subatomaren Bereich verliert die allgemeine Relativitätstheorie ihre Erklärungskraft. Hier gilt die Quantenmechanik. Inzwischen hat sich allgemein die Annahme durchgesetzt, dass das Universum seinen Anfang mit dem Urknall nahm. Jedoch handelt es sich beim Urknall um eine Singularität, einen Ausnahmezustand, bei dem die allgemeine Relativitätstheorie ihre Gültigkeit verliert. Für sehr kleine Maßstäbe, und beim Urknall war das Universum unendlich klein, gelten die Gesetze der Quantenmechanik, die freilich einige Besonderheiten mit sich bringen. Besonderheit 1. Max Planck entdeckte 1900, dass elektromagnetische Wellen, zu denen auch Lichtwellen gehören, nicht kontinuierlich, sondern in Paketen abgegeben und aufgenommen werden. Diese Pakete nannte er Quanten. Kurioserweise können Quanten sowohl als Wellen beschrieben werden, wie auch als Teilchen. Besonderheit 2. Niels Bohr entdeckte 1913, dass Elektronen sich wie Wellen verhalten können und aufgrund ihres Wellencharakters nur in bestimmten Abständen auf festgelegten Umlaufbahnen um den Atomkern kreisen. Besonderheit 3. Werner Heisenberg formulierte 1926 in seiner Unschärferelation, dass man nicht gleichzeitig die Geschwindigkeit eines Teilchens und seine genaue Position bestimmen könne. Einen der beiden Parameter zu messen, heißt, den anderen zu beeinflussen. Proton, Neutron und Elektron bestehen aus noch kleineren Bausteinen, den Quarks, die wiederum in materiebildende und kräfteübertragende Varianten zerfallen. Atome haben einen Kern aus Protonen und Neutronen, der von Elektronen umkreist wird. Protonen, Neutronen und Elektronen, deren Antiteilchen, Antiprotonen, Antineutronen und Positronen, sowie weitere Teilchen setzen sich alle aus Quarks zusammen. Es sind inzwischen 6 Typen von Quarks bekannt. Jeder Typ kommt in 3 Varianten vor. Quarks können tatsächlich die kleinsten Grundbausteine der Materie sein. Quarks haben eine wichtige Eigenschaft namens Spin. Dessen Wert kann 0, 1, 2 oder 1/2 betragen. Er drückt aus, wie ein Teilchen aus verschiedenen Perspektiven aussieht. Ein Teilchen mit dem Spin 1 ist etwa so geformt, dass es um 360 Grad rotiert werden müsste, um wieder gleich auszusehen. Bei Spin 2 ist nur eine Rotation um 180 Grad nötig. Beim Spin 0 sieht das Teilchen aus jedem Blickwinkel gleich aus. Spin 1/2 bedeutet, dass 2 volle Rotationen nötig sind, damit das Teilchen wieder gleich aussieht. Alle Materie besteht aus Teilchen mit dem Spin 1/2. Für die Wechselwirkungen zwischen ihnen, Gravitation, elektromagnetische Kraft, schwache Kernkraft und starke Kernkraft, sind Teilchen mit ganzzahligem Spin 0, 1, 2 verantwortlich. Das sind die sogenannten kräftetragenden Teilchen. Solche Teilchen werden von Teilchendetektoren nicht gefunden, haben aber messbare Auswirkungen. Gab es zu Anfang des Universums noch etwa gleich viel Materie wie Antimaterie, überwiegt heute die Materie. Kurz nach dem Urknall gab es möglicherweise gleich viele Quarks wie Antiquarks. Zu unserem Glück hat sich das geändert, denn wenn Teilchen und ihre Antiteilchen aufeinandertreffen, vernichten sie einander und setzen dabei energiereiche Strahlung frei. Das Universum enthielte also kaum Materie, dafür jede Menge Strahlung. Tatsächlich scheint eine Weile nach dem Urknall die Zahl der Quarks, die der Antiquarks, überwogen zu haben. Man vermutet, dass dafür gewisse Asymmetrien der physikalischen Gesetze verantwortlich waren. Im sehr frühen Universum war es nämlich so heiß, dass sich die verschiedenen Teilchenarten jeweils ineinander verwandeln konnten. Da diese Verwandlungen aber durch Kräfte zustande kamen, die einer zeitlichen Asymmetrie unterlagen, kamen am Ende mehr Quarks als Antiquarks heraus. Als das Universum langsam abkühlte, löschten die vorhandenen Mengen an Materie und Antimaterie einander aus. Es gab jedoch mehr Materie als Antimaterie und diese Materie bildete die Grundlage für das heutige Universum. An schwarzen Löchern zeigt sich gleichermaßen die Gültigkeit der allgemeinen Relativitätstheorie wie die der Quantenmechanik. Sogenannte schwarze Löcher sind kollabierte Sterne, deren Dichte so groß ist, dass nichts, nicht einmal Licht, ihrem Gravitationsfeld entkommen kann. Ein schwarzes Loch ist von unendlicher Dichte. In ihm kommt die Zeit zum Stillstand. Es stellt somit eine Singularität dar, nahezu wie der Urknall. Ein schwarzes Loch hat jedoch auch eine Grenze, den Ereignishorizont. Dort lässt die Gravitation so weit nach, dass Lichtstrahlen und Teilchen, die genau auf dem Ereignishorizont unterwegs sind, entkommen können. Sie sind dann als Röntgen- und Gammastrahlen zu beobachten. Schwarze Löcher sind das erste bekannte Phänomen, für das die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik gleichermaßen gelten. Zum einen krümmen schwarze Löcher die Raumzeit enorm. Zum anderen lässt sich das Entkommen von Teilchen mit der Unschärferelation erklären. Schwarze Löcher bieten daher einen Ansatz für eine große vereinheitlichte Theorie. Und wir sind hier auch bei der Frage nach Anfang und Ende des Universums angekommen. Denn am Anfang, beim Urknall, war das Universum eine Singularität. Einiges spricht dafür, dass das Universum nach der noch laufenden Phase der Expansion am Ende kollabieren wird. Dann kann es im Endknall wieder zu einer Singularität werden. Die Urknalltheorie lässt die Möglichkeit eines Schöpfers zu. Es kann aber auch alles ganz anders gewesen sein. Wenn das Universum einen singulären Anfang hat, lässt sich durchaus argumentieren, dass es einen Schöpfer gegeben hat, der die Naturgesetze festlegte und das Universum per Urknall entstehen ließ. Anschließend dauerte es dann eben ungefähr 10 Milliarden Jahre, bis in geeigneten Regionen intelligentes Leben entstehen konnte. Nun also sind wir hier und fragen uns, warum das Universum so ist, wie wir es wahrnehmen. Wäre es freilich anders, dann gäbe es uns nicht und niemand würde fragen. Man kann tatsächlich argumentieren, dass die Entwicklung des Universums einem göttlichen Plan folgt, denn sie musste einen sehr speziellen Verlauf nehmen, damit überhaupt komplexe Organismen entstehen konnten. Dieser Verlauf ist durch die allgemeine Relativitätstheorie aber keineswegs vorgegeben. So hätten die Ladung und die Masse von Elektronen und Protonen auch ganz anders ausfallen können und ein komplett anderes Universum wäre entstanden. Das Universum kann aber ebenso gut schon unendlich lange existieren. Zieht man alle Möglichkeiten in Betracht, kann man auch mit imaginären Zahlen arbeiten. Imaginäre Zahlen ergeben einen negativen Wert, wenn man sie mit sich selbst multipliziert, während reelle Zahlen immer einen positiven Wert ergeben, egal ob sie positiv oder negativ sind. 2 mal 2 oder minus 2 mal minus 2 sind jeweils 4. Misst man die Zeit mit imaginären Zahlen, dann erhält man die euklidische Raumzeit, eine vierdimensionale Fläche, auf der kein Unterschied zwischen Raum und Zeit besteht und wo weder Raum noch Zeit eine Richtung haben. Dort gibt es keine Singularitäten, die die Raumzeit begrenzen. Wie die Oberfläche einer Kugel ist die euklidische Raumzeit zwar endlich, hat aber keine Grenze. Dies wird keine Grenzenbedingung genannt. In der euklidischen Raumzeit besteht das Universum einfach. Ohne Anfang und Ende. Somit braucht es auch keinen Schöpfer. Zeit verläuft prinzipiell nur in eine Richtung. Zeitreisen, insbesondere in die Vergangenheit, könnten damit schwierig werden. Um Gravitation und Quantenmechanik zu einem einheitlichen Konzept zu verbinden, braucht es das Konzept einer imaginären Zeit. In der imaginären Zeit kann man beliebig vor- oder zurückgehen. Doch warum klappt das nicht auch in der realen Zeit? Warum zeigt der Zeitpfeil hier nur in eine Richtung, von der Vergangenheit in die Zukunft? Für diese Erklärung kann der zweite Hauptsatz der Thermodynamik herangezogen werden. Er besagt, dass in einem geschlossenen System die Entropie, Unordnung, im Lauf der Zeit wächst. Wenn beispielsweise eine Tasse vom Tisch auf den Boden fällt, zersplittert sie. Sie ist von einem geordneten in einen ungeordneten Zustand geraten. Die Entropie hat zugenommen. In umgekehrter Reihenfolge funktioniert das nicht. Zu Beginn des Universums war die Materie wahrscheinlich nahezu homogen verteilt. Minimale Unregelmäßigkeiten wird es wegen des Unschärfeprinzips jedoch gegeben haben. Während der exponentiellen Ausdehnung müssen diese Dichteunterschiede rasch gewachsen sein. Indem erste Regionen kollabierten und Galaxien hervorbrachten, wuchs die Entropie. Auch hier gibt es kein Zurück, also nur eine Richtung für den Zeitpfeil. Dennoch stellt sich die Frage, ob es Abkürzungen in der Raumzeit gibt, die Zeitreisen oder Reisen zu fernen Galaxien ermöglichen. Mittel hierzu könnten kosmische Strings oder Wurmlöcher sein. Solche Raumzeitverwerfungen sind immerhin denkbar. Im Geltungsbereich der Quantentheorie bewegen sich Antiteilchen in der Zeit tatsächlich rückwärts. Bei Zeitreisen jedoch ergeben sich Paradoxien. Was würde beispielsweise mit der Gegenwart geschehen, wenn die Vergangenheit verändert würde? Oder gibt es einen Chronologieschutz, der nachträgliche Veränderungen ausschließt? Alles in allem bleibt die Frage nach Zeitreisen offen. Auf dem Weg zur vereinheitlichten Theorie kommen wir zwar voran, doch ob wir sie erreichen, ist ungewiss. Steht die Physik kurz vor der Formulierung einer vereinheitlichten Theorie? Vorsicht scheint geboten, denn schon häufiger erwies sich die Hoffnung, das Universum enträtselt zu haben, als verfrüht. Teiltheorien existieren zwar, sie miteinander zu verknüpfen, steht allerdings noch aus. Auf dem Weg dahin werden unendliche Größen durch andere unendliche Größen ersetzt. So geht es zwar voran, doch niemand weiß, wohin. Es gibt jedoch einige Kandidaten, um die gewünschte Brücke zu schlagen. Kandidat 1. Die Theorie der Supergravitation sieht Materieteilchen als mit Kräfte tragenden Teilchen verbunden. Kandidat 2. Die Stringtheorie sieht Teilchen als Objekte, die zwar eine Länge, aber keine weitere Dimension haben. Kandidat 3. Neben den eindimensionalen Strings stießen die Forscher auf mehrdimensionale P-Bahnen. Im Hinblick auf die vereinheitlichte Theorie bestehen nun drei Möglichkeiten. Entweder gibt es tatsächlich eine vereinheitlichte Theorie, die wir eines Tages entdecken könnten. Oder wir werden die Vorgänge im Universum mit Einzeltheorien immer genauer beschreiben können, aber eine vereinheitlichte Theorie gibt es nicht. Oder, das ist die dritte Möglichkeit, eine Theorie des Universums gibt es nicht. Und alle Versuche, das Universum durch Einzeltheorien zu begreifen, stoßen irgendwann an eine Grenze, von der ab keine größere Erklärungsgenauigkeit mehr möglich ist. Vielleicht findet sich also in jeder Schachtel eine neue Schachtel. Doch selbst wenn wir eine vereinheitlichte Theorie des Universums formulieren würden, könnten wir damit nicht alles vorhersagen. Es gäbe dann immer noch das Unschärfeprinzip.